Jesus, und immer wieder wollen wir deine Wahrheiten proklamieren und aussprechen. Ey, du reichst aus, du allein bist genug. Und das sagen wir in jede Urlaubszeit hinein, in jedes am Strand liegen und Pizza essen oder was weiß ich. Und das sagen wir auch in jede Dunkelheit hinein, wo Stürme da sind. Du reichst aus, du bist gut und genug in jede Situation hinein. Und ich möchte das jetzt einmal aussprechen, auch für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst. Du bist gut und du bist genug. Und ich spreche das in deine Situation hinein. Ob du hier sitzt und voller Dankbarkeit und voller Freude bist, endlich wieder all die Menschen wiederzusehen, oder ob du hier bist und sagst, eigentlich habe ich gar keinen Grund gehabt, eigentlich aus dem Bett zu kommen. Irgendwie habe ich es doch geschafft, hier zu sein. Gott ist gut und er spricht in deine Situation heute Morgen. Er liebt dich und er ist für dich. Er ist bei dir in jeder deiner Phasen deines Lebens, in den guten und in den schlechten Zeiten. Er ist treu, immer. Jesus, und das sprechen wir aus über diesen Gottesdienst, das sprechen wir aus über Erkrath, das sprechen wir aus über Leichlingen, das sprechen wir aus über jeden Ort, an dem dein Name heute groß gemacht wird und wo du bist und wo Menschen zuhören. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ihr Lieben, sind Ranger im Haus? Come on! Sehr schön. Herzlich willkommen zurück. Ihr hattet ein großartiges Camp. Ihr hattet eine wilde letzte Nacht. Wir sind so froh, dass ihr hier seid, dass es gut geht und echt krass, dass ihr jetzt an diesem Ort seid. Sind ein paar Young Adults hier? Oh. Die kommen heute, glaube ich, erst zurück, kann das sein? Die sind auf der Bahn. Okay, genau, die hatten eine gute Zeit in Frankreich, glaube ich. Brauchen noch ein bisschen, dann begrüßen wir sie halt beim nächsten Mal. Ihr Lieben, wir haben viel, viel Grund zu danken und wir haben so viel Grund, heute uns alle nochmal auf den Weg zu machen, nochmal bewusst uns zu machen, hey, welchen Schatz wir unter uns haben. Und das sind Kinder. Und ich möchte gleich am Anfang mal sagen, hey, viele sind mit dieser Serie voll genial, es geht um Kinder, es geht um die Geschichten aus der Bibel, wo Kinder eine prägende Rolle gespielt haben. Und für manche ist das auch ein schmerzhaftes Thema. Und ich will dir sagen, uns ist das total bewusst. Ja, dass das Thema Kinder manchmal mit wirklich Schmerzen verbunden sind. Vielleicht sehnt ihr euch nach Kindern und es ist so schwer, welche zu bekommen. Vielleicht hast du Kinder, die nichts von dir wissen wollen. Das Thema Kinder ist ein nicht einfaches. Und wir feiern Kinder und wir lieben Kinder und wir geben unser Bestes für Kinder und für den einen oder anderen ist es ein Thema, wo du sagst, ey, weißt du was, können wir das nicht skippen, einfach 2 Wochen vorspulen und das nächste Thema nehmen. Du bist wichtig. Wenn wir über die Kinder, unsere Kinder und die Kinder dieser Kirche reden, du bist wichtig. Als Tante, als Onkel, als Patentante, als Oma, als geistlicher Vater, als geistliche Mutter, als geistliche große Schwester, wir brauchen jeden Einzelnen von euch, jeden Einzelnen von uns, egal ob hier oder in Leichlingen, wir brauchen jeden Einzelnen, um etwas ganz, ganz Wichtiges zu tun, nämlich ein Fundament zu legen. Es braucht Papa und Mama und es braucht eine ganze Kirche, um ein Fundament zu legen, auf dem Kinderglauben wachsen kann. Und ich möchte heute so eine kleine Zwischenpredigt machen. Wir hatten letztes Mal den kleinen Jungen, den Gustav mit seiner Happy Meal und seinen Burgern und Pommes, mit denen er Jesus gedient hat, indem er die ihm zur Verfügung gestellt hat. Und Jesus hat 5000 Menschen satt gemacht. Und wir werden nächste Woche von Marc noch zum Abschluss der Serie etwas über Timotheus hören. Und ich möchte eine kleine Zwischenlandung machen. Und zwar wird es heute nicht um eine konkrete Geschichte aus der Bibel gehen, sondern es wird darum gehen, Fundament zu legen, damit Kinderglaube wachsen kann. Das ist so ein bisschen Fortsetzung von dem, was mir letztes Mal schon wichtig war. Und wir wollen da tiefer reingehen, denn damit ein Fundament gelegt werden kann, auf dem Glauben gewachsen kann, braucht es die Family und es braucht eine ganze Kirche und deswegen braucht es dich. Okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn wir haben ja so ganz hehre Ziele oft. Ja, und ein Ziel ist, ich möchte, dass mein Kind mal seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Hat das jemand so mal für sich so aufgeschrieben, hey, wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Was ist uns eigentlich wichtig? Wir wollen, dass unser Kind selber mal entscheiden kann. Und das meint ihr alle gar nicht richtig ernst. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Das klingt so super, das klingt so toll, das klingt so offen, So offen bist du aber gar nicht. Denn was wir damit sagen ist, hey, ich möchte gerne, dass mein Kind in einem gewissen Rahmen eine Entscheidung trifft. Ich möchte, dass mein Kind sich dafür entscheidet, ob es eine Ausbildung macht zum Steuerfachangestellten oder ob es studieren geht, Medizin oder so. In diesem Rahmen darf mein Kind sich super gerne entscheiden. Alle Freiheiten für dich. Aber dann gibt es so einen Bereich. Ganz ehrlich, nein. Da darfst du dich überhaupt gar nicht dafür entscheiden, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wir wollen, dass wir mündige Kinder haben, die selbstständig sind, die verstehen, auf welcher Grundlage sie gute Entscheidungen treffen können. Und dafür brauchen sie Wissen, sie brauchen Werte, sie brauchen dafür Zuspruch, Ermutigung, dass sie dazu überhaupt in der Lage sind. Sie müssen wissen, dass es auch Möglichkeiten gibt, sich anders zu entscheiden, damit sie wissen, dass es gut ist, sich in einem bestimmten Kontext zu entscheiden. Wir müssen sie befähigen, dass man ihnen eben halt nicht ein X für ein U vormachen kann, dass sie nicht mit jedem Trend mitlaufen. Denn mal ganz ehrlich, du bist nicht fein damit, wenn dein Kind sich dafür entscheidet, die Schule abzubrechen, sich in irgendwelche stofflichen Abhängigkeiten zu begeben und ein maximal destruktives Leben zu leben. Das wäre eine Entscheidung, eine schlechte Entscheidung. Ganz ehrlich, damit bin ich nicht fein. Damit bist du auch nicht fein. Und dann zerplatzt so ein Satz, ja, wir möchten, dass unsere Kinder sich mal ganz frei entscheiden. Nein, überhaupt gar nicht. Wir wollen Kinder befähigen, gute Entscheidungen zu treffen, weise Entscheidungen zu treffen in einem bestimmten Rahmen. Sie sollen gut umgehen können mit Finanzen. Sie sollen gut umgehen können mit ihren Fähigkeiten. Wir wollen ihre Potenziale heben, ihre Befähigung, ihre Gaben fördern, damit sie dann eine Möglichkeit haben, in einem gewissen Kontext gute, weise Entscheidungen zu treffen. Und zwar unabhängig von dem Geblubber, das vielleicht aus TikTok und Instagram rauskommt. Das ist doch das, was wir wollen. Natürlich sollen sie sich selber entscheiden. Aber in einem gewissen Rahmen. Und damit Kinder gute, weise Entscheidungen treffen können, brauchen sie ein Fundament, auf dem sie stehen können, um von da aus gute Entscheidungen treffen zu können. Denn wenn ich meinen Kindern die komplett freie Entscheidung über den Süßigkeitenschrank überlasse, der erste Punkt ist Bauchschmerzen. Wenn ich ihnen dann auch noch freistelle, hey, hier ist eine Zahnbürste, optional, ich habe die mal ready gemacht, falls. So, dann geht das 2 Wochen gut, aber irgendwann kommt der Besuch beim Zahnarzt und dann kommt der Bohrer und dann kommen Schmerzen. Das ist eine dumme Entscheidung. Aber wenn wir den Kindern nicht helfen zu verstehen, wohin gewisse Entscheidungen führen, dann werden sie sich dafür entscheiden, den Süßigkeiten zu plündern und sich halt nicht die Zähne zu putzen. Weil ich bin gerade müde. Kennt das jemand? Ich bin müde, ich will nicht. Doch. Du kannst meinetwegen in dem T-Shirt schlafen, aber die Zähne musst du dir putzen. Wir machen Kompromisse, hier vielleicht, da nicht. Warum? Weil die Konsequenzen bitter sind. Keiner will dieses Geräusch auf dem Zahnarztstuhl hören, dieses Hochfrequente, dieses Böse. Ich bin dankbar für meinen Zahnarzt. Wirklich, er hat viel zu tun bei mir. Ich habe viele ungute Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Aber deswegen helfen wir Kindern, wir setzen Grenzen, wir erziehen sie, wir geben ihnen Orientierung, wir geben ihnen etwas, woran wir erklären ihnen Dinge, sagen, hey, das hat gewisse Konsequenzen und manche können sie überblicken und manche nicht. Und manchmal sagen sie dir sogar ins Gesicht, ist mir egal. Und dann denkst du, nein, es ist dir nicht, weil wenn du weißt, was das heißt, ist es dir halt nicht egal. Wir müssen ihnen helfen, ein Fundament aufzubauen, auf dem sie in ihrem Leben gute und weise Entscheidungen treffen können. Das ist uns allen klar. Das heißt es, Papa und Mama zu sein. Das heißt es, zu erziehen. Das heißt es, Kinder zu lieben. Und wenn es um den Glauben geht, dann wird es bei uns ganz schnell, ganz oft optional. Es ist nicht so, wir sehen so die Entwicklung von Kindern. Wir sehen ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen, die Herausforderungen in der Schule und so weiter. Wir wollen, dass sie charakterstarke Persönlichkeit werden und so weiter und versuchen ihnen dabei zu helfen. Aber wenn es um den Glauben geht, ist es meistens so, hey, wir glauben das, wir sind dafür total offen und vielleicht findest du das auch cool. Gerade wenn es um den Glauben geht, brauchen Kinder ein Fundament, auf dem sie sich später einmal selber entscheiden werden können und auch müssen. Sie werden ihre Entscheidung treffen, sie müssen ihre Entscheidung treffen. Aber was wir wollen, ist, dass wir ihnen das beste Fundament gegeben haben, auf dem sie gute Entscheidungen treffen können, oder? Und da ist es völlig wurscht, ob du Mama oder Papa bist, ob du Opa, Oma bist, ob du Tante, Patentante, Partner und irgendwas bist. Wir wollen, dass die Kinder in unserem Umfeld, die uns nahe sind, dass sie gute, weise Entscheidungen treffen. Wir wollen, dass sie verantwortungsvolle Bürger werden. Und wir wollen, dass sie leidenschaftliche Jesus-Nachfolger werden. Aber dazu brauchen sie ein Fundament, auf dem sie sich entscheiden können. Der erste Vers für heute steht in 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Das ganze Volk ist versammelt. Und Gott hat dem Volk gerade gesagt, hey, das ist der Segen, den ich euch schenken möchte. Das ist das Gute, was ich euch geben möchte, wenn ihr mir vertraut. Und dann sagt, kommt, heißt es hier weiter, bewegt diese Gebote, die ich euch heute weitergebe, in eurem Herzen. Prägt sie euren Kindern ein, sagt sie euch immer wieder vor, ob ihr nun zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch hinlegt oder ob ihr aufsteht. Es muss ein Dauerthema sein unter uns. Deine Kinder müssen immer wieder hören, hey, wie begeistert du von Gott bist, wie sehr du ihn liebst, was er dir bedeutet, hey, was gute weise Entscheidungen sind, was eine gute Grundlage ist für ein gelingendes Leben, weil das ist das, was auf Gottes Herzen ist. Gott sagt, hey, das, was ich euch hier gebe, sind die Grundlage für ein gutes, gelingendes Leben. Das heißt nicht, dass nicht Katastrophen in dein Leben hineinkommen, das heißt nicht, dass immer alles einfach sein wird, aber es ist die Grundlage für ein gelingendes Leben in meiner Gegenwart. Das ist die Grundlage für Segen, den ich geben möchte. Und Gott selbst sagt, hey, das muss Tag und Nacht, ob du unterwegs bist, ob du zu Hause bist, ob du aufstehst oder gerade schlafen gehst. Es muss dich beschäftigen, es muss dich bewegen. Denn der Glaube von Kindern fängt zu Hause an. Es fängt zu Hause an. Deine Kinder gucken, wie ist Mama drauf? Wie ist Papa drauf? Was bewegt Papa und Mama? Sind es nur die Sorgen? Sind es nur Finanzen oder, keine Ahnung, irgendwelche Dramen auf der Arbeit? Oder gibt es Dinge im Leben von Papa und Mama, die größer sind, die Freude reinbringen, die Halt reinbringen, die Hoffnung reinbringen, die irgendwie in diese Herausforderung des normalen Alltags hinein wirken und sprechen? Erkennen deine Kinder, dass du Hoffnung hast? Oder hören sie dich nur von Katastrophen reden? Erkennen deine Kinder, dass du wirklich ein Vertrauen hast? Sie sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich weiß jemanden, der alles in seiner Hand hat. Wissen deine Kinder, dass du dein ganzes Leben in seine Hand gelegt hast? Wissen deine Kinder das? Sehen sie, wie du das Wort Gottes aufschlägst und darin liest? Hören sie dich, wie du betest? Und ich weiß, es gibt nicht wenige, die sagen, Beten ist für mich mehr so ein innerlicher Prozess. Aber es fällt mir so unfassbar schwer, meinen Mund aufzumachen und laut zu beten. Vielleicht bist du das und sagst, hey, nee. Ich bete ganz viel innerlich. Aber den Mund, etwas laut auszusprechen, das bin ich. Es ist so wichtig, Es ist für dich wichtig, dass du hörst, wie dein Glaube in Schallwellen umgesetzt wird. Das macht was mit mir, das macht was mit dir, wenn wir hören, wie wir Dinge aussprechen. Und die Sprache bringt etwas ins Sein, ins Leben. Und es ist so wichtig, dass in deiner Familie Kinder hören, dass gebetet wird. 1000 Mal würden wir bestätigen, ja, Gebet ist wichtig. Aber hören Sie das? Kriegen Sie das mit? Habt ihr Momente, und ich meine jetzt nicht diese klassische Hausandacht, aber gibt es Momente, wo ihr bewusst anfangt zu reden über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, wo das mal Thema ist? Wo man einfach mal spricht und fragen, was ist das Wesen und das Herz Gottes? Was macht eigentlich unseren Gott aus? Warum sind wir eigentlich hier? Kinder haben so viele Fragen. Ich habe gleich eine ganze Liste von Fragen, auf die ich alle keine gute Antwort habe. Kinder aber fragen. Wer ist eigentlich Jesus? Was bedeutet das Kreuz? Warum reden wir so viel vom Blut? Sprechen wir darüber? Sprichst du darüber? Weil was zählt, ist Vorbild. Wir können 100 Mal sagen, wie wichtig uns das ist. Wenn unsere Kinder nicht sehen, dass es in unserem Leben eine Kraft hat, eine Dynamik, eine echte Grundlage, die uns wirklich prägt und verändert, dann ja, Mama war total gläubig, aber gesehen habe ich davon eigentlich nichts. Es hat eigentlich nichts verändert. Hören Sie, wie du Vergebung aussprichst, nachdem ihr euch gestritten habt. Kriegen die Kinder das mit? Lebt ihr das? Oder ist Religiosität eigentlich mehr so eine Begleitmusik in eurer Family, so ab und zu mal? Wenn wir wollen, dass unsere Kinder gute, weise Entscheidungen auch für ihr Glaubensleben treffen, dann müssen wir ihnen ein Fundament geben. Wir kommen später noch zur Kinderkirche und zu diesen wunderbaren, leidenschaftlichen Menschen, die so viel in unsere Kinder reinlegen. Aber es muss zu Hause anfangen. Sie brauchen dich als Vorbild. Sie brauchen eine Patentante, die für sie da ist. Sie brauchen dich als Nachbarin, als Nachbarn vielleicht, der da ist. Weil die Wahrheit ist, wir haben oft so viel Angst vor diesen unbequemen Fragen, die Kinder stellen. Es ist so schwer. Ich habe so oft keine guten Antworten und dann möchte ich auch nicht, dass sie fragen. Und weißt du, woher diese Angst oft kommt? Weil ich selber mit meinen Zweifeln und mit meinen Fragen, die ich manchmal an den Glauben habe, mich vielleicht nicht traue, das selber mal zu sagen. Vielleicht durfte ich als Kind selber diese Fragen nicht stellen, weil mir gesagt hat, sei ruhig, das darf man nicht fragen. Das ist so. Und in dir ist aber die Frage, ist das wirklich so oder warum ist das so oder wie kann das sein? Und wenn du selber so viele Fragen und Zweifel in dir hast, dann wird dich jede Kinderfrage, die dich da hinein trifft, ins Wanken bringen. Und du wirst versuchen, die Situation zu umschiffen, das zu ignorieren, weiter zu delegieren an die Kinderkirche und du wirst Angst davon haben. Hey, wenn du das bist, wenn du sagst, hey, ich hatte eigentlich nie einen Ort, wo ich mit meinen Fragen und Zweifeln hingehen könnte. Fragen und Zweifel an den Glauben sind normal. Und es ist völlig egal, ob du dich gestern für Jesus entschieden hast oder ob du Theologie studiert hast und 63 Jahre Pastor bist. Es kommt immer wieder dieser Moment, wo du dich fragst, Gott, ich verstehe dich nicht. Kann das wirklich sein? Fragen und Zweifel sind normal. Und da, wo wir lernen, damit offen umzugehen, in ein Gespräch zu kommen, dann kommen vielleicht Erinnerungen, hey, da hat Gott in dein Leben gewirkt. Das stimmt, deswegen wird das auch heute wieder tun, weil er hat es ja gestern getan. Aber vielleicht habe ich das gerade heute vergessen. Und wenn dann Zweifel und Ängste in mir hochkommen und ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, dann werden mich auch die Fragen und Zweifel meiner Kinder fertig machen. Weil dann fühle ich mich nämlich in meinem Glauben bedroht. Ich habe keine Antwort darauf. Wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, dann weiß ich nicht, was mit meinem Glauben passiert, weil ich habe vielleicht selber kein gutes Fundament. Weißt du, du kannst so viele Fragen offen stehen lassen, wenn du ein klares Fundament hast in Christus. Weil da kommen so Fragen, hey, wer hat Gott gemacht? Warum kann ich Gott nicht sehen? Kann Gott wirklich alles? Typische Frage, kann Gott einen Stein machen, den er selber nicht aufheben kann? Wenn Gott gut ist, warum gibt es dann Krieg? Warum werden Menschen krank? Kommen Tiere in den Himmel? Hat Gott die Bibel geschrieben oder waren das Menschen? Ist Jesus wirklich auferstanden? Warum gibt es in der Bibel Dinge, die heute verboten sind? Warum durften die damals so viele Frauen haben und heute ist es No-Go? Warum ist das so? Ist Lügen immer falsch? Da. Ja, aber warum soll ich vergeben, wenn mir jemand wehgetan hat? Das sind viele, viele Fragen. Da gibt es tausend mehr. Und dann stehe ich da und ich weiß manche Antworten einfach selber nicht. Aber muss mich das umhauen? Ich weiß, da ist ein Gott, der mich geschaffen hat, der mich liebt. Bedingungslos. Der in seiner Güte seinen Sohn geschickt hat, um mir ein neues Leben zu geben. Das mir nicht alle Antworten verspricht. Weißt du, das ist eine Liste, die kannst du Gott dann hinterher mal persönlich fragen. Ich freue mich auf diese Momente, weil ich glaube, in der Ewigkeit haben wir so viel Zeit, dass sie sich auch mal an meinen Tisch setzen wird. Sagen so, jetzt haben wir beide mal Zeit. Aber wenn ich nie gelernt habe, ein Fundament selber zu haben, das ich auch an meine Kinder weitergeben kann, dann werden mich all diese Dinge ins Wanken bringen. Denn ich habe keine perfekte Antwort darauf. Vermutlich hast du sie auch nicht. Das ist aber nicht schlimm. Und dann können wir nämlich gucken, hey, was ist eigentlich das Herz Gottes? Hey, was ist seine Absicht? Manchmal verstehen wir die konkreten Dinge nicht, aber wir können versuchen, sein Herz zu verstehen. Und dann können wir uns auf die Suche machen. Dann können wir diese Fragen gemeinsam stellen. Dann können wir Geschichten lesen und sagen, hey, warum hat Jesus so reagiert? Und dann kann man ins Gespräch kommen. Dann ist da vielleicht nicht die perfekte Antwort, aber dann ist dann ein gemeinsames, besseres Kennenlernen des Herzens Jesus. Und ich mache dir Mut, sei proaktiv. Ich sehe gerade, die Zeit rennt mir weg. Mensch, Freunde, wir haben so viel zu reden. Sei proaktiv. Ja, weil wenn wir gerade in dieser Situation sind, dass wir es vermeiden, weil wir uns so unsicher sind, dann werden wir wohl nicht proaktiv anfangen, Dinge anzusprechen und mit den Kindern darüber zu reden. Das Dumme ist nur, der Erste, der ein gewisses Thema anspricht, hat erstmal die Deutungshoheit darüber. Das ist mir ganz wichtig. Der Erste, der ein gewisses Thema im Leben deiner Kinder anspricht, hat die Deutungshoheit darüber. Wenn du nicht der Erste bist, der deinem Kind klar macht, nur der BVB, dann wirst du es schwer haben, es vom Gegenteil zu überzeugen, wenn irgendjemand anders zuerst diesen Punkt gemacht hat. Über Fußball können wir lachen und das ist nice, das ist cool. Aber wie ist es mit Sex? Setzt du den Ton, was eine gute Sexualität ist, wie kostbar das ist und wie wertvoll dieser heilige, intime, schützende Rahmen der Ehe ist? Oder denkst du, oh nee, komm, das ist mir alles, ich weiß nicht und das ist ja auch nicht mehr unbedingt so der Standard heutzutage. Weißt du, wie das sonst passiert? Ein Handyporno auf dem Schulhof. Das ist die Alternative. Bist du der Erste, der einen guten Ton für Sexualität trifft? Und ja, manchmal muss man dann Kinder auch schon mit 5 anfangen aufzuklären, auch wenn man das nicht will. Einfach damit du der Erste bist, der in einem kindgerechten Sprache die Kostbarkeiten und Werte Gottes ihnen näher bringen kann. Damit es halt nicht der Handyporno auf dem Schulhof ist, der den ersten Standard für Sexualität in ihrem Leben setzt. Ist aber brutal schwer. Aber es übernimmt sonst TikTok für dich. Und das willst du nicht. Wer den ersten Ton setzt, hat erstmal die Deutungshoheit. Und das ist in Glaubensfragen so. Das ist in allen Fragen so. Und es ist so schwer, wenn erstmal der falsche Ton gesetzt ist, so viel Energie aufzubringen und so viel Klarheit da reinzubringen, dass ich denke, okay, komm, vielleicht war der erste Ton der Gesetz ist doch echt falsch. Ich vertraue dir. Und um euch da ein bisschen zu entspannen, Papa und Mama, ihr habt so eine Autorität und so eine Kraft, dass ihr auch viele falsche Töne gesetzt sind, auch wieder gerade biegen könnt in dem Namen Jesu. Ja, nur damit jetzt keine Angst riecht. Und trotzdem mache ich euch Mut. Seid proaktiv, seid die Ersten, die gute Töne im Leben eurer Kinder setzen, denn das bildet das Fundament, auf dem sie hinterher Entscheidungen treffen. Meine Kinder müssen wissen, ich darf mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln kommen. Ich werde nicht weitergeleitet, ignoriert, weitergeschoben. Und dann bete mit den Kindern. Hey, wenn Themen aufkommen, Mobbing, Albträume, was weiß ich, bete mit ihnen. Lass sie deine Stimme hören und mach ihnen Mut, die Dinge selber laut auszusprechen. Ich hatte das letzte Woche schon erwähnt, das Thema Albträume. Ist ein Thema bei uns gewesen. Ich will nicht sagen, dass es immer so funktioniert, aber ich will euch kurz sagen, wie es bei uns funktioniert hat. Und zwar waren das böse Albträume. Nicht nur doofe, böse. Und wir waren ein bisschen verzweifelt, bis wir auf die Idee gekommen sind, mit den Kindern für die Kinder zu beten und sie zu salben. Den Namen Jesus auf ihre Stirn zu schreiben für diese Nacht. Das Kreuz und ein Herz auf ihre Stirn zu malen. Und sagen, hey, Jesus ist bei dir. Das Öl kann nichts, gut riechen. Aber es ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes bei dir für diese Nacht. Und dann haben wir ihnen erklärt, dass auch sie Autorität haben, sagen, der Name Jesus ist auf mir geschrieben. Ihr bösen Träume habt keine Macht und kein Recht mehr zu kommen. Das ist kein Zaubermittel, kein Wundermittel, aber das hat die Autorität Jesu und es hat Frieden gebracht. Und mittlerweile fragen die Kinder selber, ey, wir haben noch nicht gesagt. Hey, das ist so ein Ding, wo es einfach ganz konkret werden kann, in eine echte Not von Kindern hinein. Ich möchte noch ganz kurz, auch wenn wir mit der Zeit echt ein bisschen fortschreiten, ganz kurz auf die Bedeutung von uns als gesamte Kirche eingehen. Hey, es ist so wichtig, dass Kinder an einen Ort kommen, den sie lieben. Wo sie wissen, hier sind Menschen, die nehmen mich ernst. Hier sind Menschen, die geben ihr Geld und ihre Zeit dafür, dass ich einen Ort habe, wo ich meine gleichaltrigen Kumpels treffen kann, wo ich meine Mädels treffen kann. Hier ist es schön, hier ist es warm, hier sind coole Sachen, die man zusammen machen kann. Hier kann ich Zeit verbringen mit Menschen, Kindern in meinem Alter, die auch an Jesus glauben, mit denen ich darüber reden kann, wo ich nicht der Einzige vielleicht in der Klasse bin. Ich brauche einen Ort, der mein Zuhause ist, zu dem ich gerne komme. Und dafür braucht es uns. Dafür braucht es all unsere Energie und unsere Power, damit wir hier einen Ort haben, wo Kinder gerne hinkommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie einfach gerne sind. Da haben wir noch keinen Pieps über Jesus gesagt. Da haben wir einfach nur einen Raum geschaffen, Möglichkeiten geschaffen. Und dann entstehen Beziehungen, Freundschaften, die ein Leben lang halten. Und das sind Kinder, von denen du dir wünschst, damit deine Kinder mit ihnen weiter unterwegs sind, weil sie mit dem gleichen Fundament unterwegs sind. Und dann gibt es gemeinsame Erlebnisse, dann gibt es diese verrückten Nächte, die man so scheiße findet, wenn man da drin steckt, aber die über man so viel erzählen kann, wenn sie dann gemeinsam durchgestanden sind. Wenn man davon erzählen kann, wie man gebetet hat, Dinge sind passiert, wie man zusammengestanden ist, wie Frieden kam, wie Hoffnung kam, wie Mut kam, wie man gemeinsam erlebt hat, Gott ist da. Das stärkt den Glauben. Und ich weiß, irgendwann wird das, was ich sage, für meine Kinder zumindest mal phasenweise echt egal sein. Aber dann weiß ich, dass in diesem Haus Menschen sind, die für meine Kinder Vorbilder sind. dass da die Kinderkirche ist, die all diese Leidenschaft in sie hineinspricht, die Wahrheiten Gottes in sie hineinspricht. Und dann sind da Menschen, die ihr Geld geben, damit mein Kind ein Zuhause hat, an dem es sich wohlfühlen kann. Dann sind da Opa und Omas, Onkel und Tanten, die mein Kind als einen Teil dieser Familie lieben. Und dann ist da ein besonderes Mädchen für unsere Kinder. Ich habe das schon mal erwähnt. Weil das bewegt mich jedes Mal zu Tränen, wenn ich daran denke, wie Sophia gesagt hat, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich nicht sein wie Papa, nein, dann möchte ich sein wie Lotta. Weißt du, wie glücklich mich das als Vater macht? Wenn ich weiß, dass in diesem Haus Menschen sind, die für meine Kinder Vorbilder sind, die sie lieben. Und es ist egal, ob das deine eigenen Kinder sind. Ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, würdet ihr alles für mein Kind geben. Das bewegt mich als Vater. Und das ist das, was ich liebe an Kirche und Gemeinde. Und was ich mir wünsche, dass wir gemeinsam verstehen, was wir als Kirche für eine Verantwortung haben, ein Fundament zu legen. Irgendwann wird sich mein Töchterchen mal entscheiden müssen. Vertraue ich dem, was Papa und Mama gesagt haben? Vertraue ich dem, was ich in der Kinderkirche gehört habe? Vertraue ich dem, was die tollen Menschen in der Gemeinde für sich als Wahrheit angenommen haben? Vertraue ich dem? Und sie wird ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Aber ich weiß, dass sie auf einem Fundament treffen kann, wo ich alles gegeben habe, wo ihr alles gegeben habt, wo wir gemeinsam ein Fundament geschaffen haben, auf dem Kinder eine Entscheidung treffen können. Und dann wird es Entscheidungen geben, die dagegen ausfallen. Und das ist hart und bitter. Aber mit absoluter, bester Voraussetzung werden viele, 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 viele gute Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen möchte ich euch Danke sagen, dass ihr alles gebt. Und wenn du gerade spürst, hey, ich habe mich bisher zurückgehalten, weil ich selber Zweifel habe, selber Unsicherheiten habe, weil ich gar nicht weiß, ob ich so festes Fundament im Glauben eigentlich habe, hey, dann ist heute der Punkt zu sagen, ich möchte nicht unbedingt alles verstehen müssen, aber ich möchte nochmal ganz normal mein Vertrauen auf Jesus setzen. Denn er ist der unumstößliche, feste Anker. Er ist unser Fundament. Alle Fragen des Lebens, die uns manchmal überwältigen können, wenn er spricht, müssen sie schweigen. Und darauf stelle ich mich. Das ist das, was ich möchte, dass mein Sohn, meine Töchter, meine Tochter und meine Söhne irgendwann mal auch sagen können, hey, ich verstehe nicht alles, aber ich sage im Namen Jesus, stopp. Weil ich weiß, dass ich geliebt bin und in Gottes Hand bin. Ein Vers zum Schluss. 1. Korinther 3 sagt Paulus, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Kinder treffen irgendwann ihre eigene Entscheidung. Und wir als Familien und als Kirche können ihnen versuchen, die beste Grundlage zu geben, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann müssen wir sie in Gottes Hand geben. Denn sein Geist ist es, der in unseren Kindern die Wahrheit groß machen wird. Amen. Amen.